Wir wollen uns darüber unterhalten und ich habe die Möglichkeit, dazu eine längere Einführung zu geben. Die Stichworte, um die es heute Abend gehen soll, sind erstens Wahrheit und Toleranz und zweitens Unterscheidungen und Selbstaussagen. Zunächst denke ich, dass man sagen kann, niemand von uns glaubt ernsthaft, dass im Leben wirklich alles egal ist. Also so wie ein Schwein zu einem anderen sagt, was aus uns wird, ist eh alles wurscht. Ich glaube, das glaubt eigentlich niemand. Weil wenn wir das Leben uns ein bisschen auffächern oder in die einzelnen Abteilungen ansehen, dann stellen wir fest, es ist eben nicht egal, ob eine Freundschaft Bestand hat oder nicht, ob eine Liebe gelingt oder nicht. Es ist nicht egal, ob man ein Examen besteht oder nicht. Und es ist auch nicht egal, ob man am Ende des Monats viel Geld oder am Ende des Geldes viel Monat hat. Es ist nicht egal. Niemand glaubt, dass im Leben alles egal ist. Es glaubt niemand, dass es völlig egal ist, ob Menschen verhungern oder Kinder ermordet werden oder ob es Gerechtigkeit in dieser Welt gibt. Niemand glaubt, dass alles egal ist und niemand lebt so, dass alles egal ist. Und nun die spannende Frage, über die wir uns heute Abend Gedanken machen wollen, ist das nun bei der Gottesfrage anders? Ist es da auf einmal so, dass es eigentlich egal ist, sozusagen völlig wurscht, ob es nun Gott gibt oder nicht und welche Überlieferung Recht hat oder nicht? Am ersten Abend haben wir hier über Wahrheit gesprochen und haben dann auch später in der Diskussion zum Beispiel festgestellt, dass es Bereiche unserer Wirklichkeit gibt, in denen es keinen Sinn macht, von Wahrheit zu sprechen. Man könnte diesen Bereich nennen, den Bereich der subjektiven Empfindung. Wir hatten hier in der Diskussion ja das Beispiel, was ist in einem Zimmer, wenn man hineinkommt, ist es nun warm oder kalt? Und wenn der eine sagt, das Zimmer ist warm und der andere sagt, es ist kalt, was hat es nun für einen Sinn, davon zu sprechen, wer Recht hat? Es kann ja eben ganz subjektiv so sein, dass jemand, der von draußen, von der Kälte kommt, den Eindruck hat, hier ist aber schön warm. Während der schon länger drin ist, der denkt, also nach und nach wird es eigentlich schon ein bisschen kühl hier. Was hast hier für einen Sinn, von Wahrheit zu sprechen? Das ist eine subjektive Empfindung. Der eine empfindet den Raum eben als wahr, der andere nicht. Man würde eben sagen, es hängt davon ab. It depends. Also es gibt im Bereich der subjektiven Empfindungen eigentlich keine Wahrheit. Was für einen Sinn hat es davon, Wahrheit zu sprechen? Und wer sich noch erinnert, am ersten Abend, da gab es jemanden, der sagte, er studiert Informatik, und da sei das genauso, da gäbe es Bereiche, da könne man nicht von wahr oder falsch sprechen. Kann man sagen, Informatiker sind also in guter Gesellschaft, denn wie gesagt, bei subjektiven Empfindungen kann man ebenfalls nicht von Wahrheit sprechen. Es gibt aber Bereiche, und darüber haben wir auch am ersten Abend gesprochen, bei denen man von Wahrheit sprechen kann, von Wahrheit der Dinge oder Wahrheit von Sätzen. Auch vielleicht so einem Satz von einem wahren Freund. Oder wir hatten als Hauptbeispiel, dass eigentlich in allem, was mit Geschichte zu tun hat, wir von Wahrheit sprechen. Ein Beispiel, über das wir nachgedacht haben, von dem Münchner Philosophen Robert Spemann, war der schöne Satz, Cäsar wurde von Brutus ermordet. Und Spemann hat gesagt, wenn man ein bisschen Ahnung von Sprache hat und von Geschichte, dann kann man sich ungefähr vorstellen, was der Satz beinhaltet. Vor allen Dingen weiß man, er ist entweder wahr oder falsch. Also er stimmt oder er stimmt nicht. Cäsar wurde nicht ein bisschen ermordet, sondern er wurde entweder ermordet oder nicht. Und das Ganze fand am 15. März statt. Es fand nicht ein bisschen am 15. März statt, sondern wenn der 15. März definiert ist, dass man sagt, das ist also ein Datum, auf das sich die Menschheit geeinigt hat, wie man Daten definiert, dann kann man auch sagen, es war eben am 15. März oder es war nicht am 15. März. Das heißt, bei allen Berichten, die wir hören, sehen oder lesen, stellt sich uns eigentlich immer wieder die Frage, ist das nun wahr oder ist das nicht wahr? Es handelt sich bei Berichten eben nicht um subjektive Empfindungen. Die kann man vielleicht haben, wenn man die Berichte hört. Subjektive Empfindungen. Aber Berichte über Ereignisse kann man meistens sagen, diese Ereignisse haben nun wirklich stattgefunden oder sie haben eben nicht stattgefunden. Der Fall der Berliner Mauer am 9. November, die Öffnung der Mauer ist jetzt keine Frage einer subjektiven Empfindung, sondern das kann man durchaus definieren, kann sagen, es ist etwas, was stattgefunden hat, unabhängig von all unserer Empfindung. Also wenn Ort oder Zeit ganz genau angegeben werden, dann kann man schon definieren, was stattgefunden hat. Auch wenn klar ist, was man unter einem Mord oder einer Maueröffnung versteht, dann kann man sich darüber äußern und weiß, dass es wahre Sätze und auch falsche Sätze gibt. Man kann es sogar im Bereich der Sätze ausdehnen auf die ganze Frage der Personen, und man kann sogar einen Satz sagen wie dieser oder jene ist ein wahrer Freund, wenn man definiert hat, was man unter einem wahren Freund versteht. Auch die Überzeugung, dass Sachverhalte, die einander widersprechen, nicht gleich wahr sein können, führt normalerweise nicht in die Irre. Es sind da auch keine Überzeugungen, einfach nur subjektive Empfindungen, sondern wenn wir feststellen, eine Überzeugung widerspricht sich, dann sagen wir, es kann nur das ein oder andere falsch sein. Also es war etwa am 15. März oder am 16. März. Es kann nicht an beiden Tagen der gleiche Mord stattgefunden haben. Er war entweder an dem einen oder an dem anderen. Also subjektive Empfindungen können sich widersprechen. Der Raum ist warm oder er ist kalt. Aber es gibt eine ganze Reihe von Bereichen, in denen es diese Art von Widerspruch nicht gibt, sondern wo man feststellen wird, es kann eigentlich nur eines von beiden wahr sein. Man könnte auch das mit den subjektiven Empfindungen, was die Zimmertemperatur angeht, lösen, indem man sagt, also ein Raum, wo mehr als 20 Grad Wärme sind, der ist warm, egal was jemand empfindet. Das wäre dann auch eine ganz klare Regel. Und dann wüsste man auch, ob man einen Raum für warm oder kalt anzusehen. Wie ist das nun mit der Gottesfrage? Ist Gott oder die Frage nach Gott, ist das auch das Ergebnis einer subjektiven Empfindung oder steht dahinter eine von uns unabhängige Realität? Die Frage hängt, oder die Beantwortung der Frage hängt sicher zunächst auch davon ab, was wir eigentlich glauben, wie die Welt, in der wir uns befinden, die nicht nur eine subjektive Empfindung ist, sondern die sehr viele Realitäten hat, an denen man sich stoßen oder auch erfreuen kann, wie nun diese Welt entstanden ist. Ob wir denken, diese Welt ist eben ein Produkt von Unfall, Zufall und Notwendigkeit, also eine Explosion aus Naturgesetzen heraus, aber ohne eine Intelligenz, die dahinter steht. Oder ob wir denken, hinter dieser Welt steht eine Intelligenz, die diese Welt geschaffen hat. Für beides gibt es sicherlich Gründe, also eine Intelligenz, die diese Welt mit den Naturgesetzen, auch mit allen Schönheiten dieser Welt geschaffen hat. Für beides gibt es sicher Gründe. Man muss sich überlegen, was spricht eigentlich für den Glauben, dass diese Welt ein Produkt von Naturgesetzen ist, ohne jede Intelligenz, oder was spricht für den Glauben, dass diese Welt Schöpfung einer Intelligenz ist. Beides verlangt ein gewisses Maß an Glauben, und wie wir an einem der Abende einmal besprochen haben, geht es ja beim Glauben auch immer auch darum, wie ist der jeweilige Glaube begründet. Wenn es stimmen sollte, dass ein Gott gibt, der die Welt geschaffen hat, dann gibt es natürlich eine erhebliche Differenz zwischen diesem Gott, dem Schöpfer, und der Schöpfung, also allem, was geschaffen ist, alles das, was wir sehen, nicht nur in der Natur, sondern auch bei uns selbst, denn wir sind ja auch Geschöpfe. Der Unterschied zwischen Schöpfer und Geschöpf ist riesengroß, er ist geradezu unvorstellbar groß. Dahingegen, so hat jemand mal gesagt, ist der Unterschied zwischen einem Regenwurm und einem Erzbischof absolut minimal. Da ist fast überhaupt kein Unterschied, weil beide sind geschaffene Wesen. Aber der Unterschied zwischen dem, der geschaffen hat, und allem, was geschaffen ist, ist das enorm groß. Wenn Geschöpfe Aussagen machen wollen über ihren Schöpfer, dann ist natürlich eine wichtige Frage, wie kann das überhaupt geschehen? Muss es nicht so sein, dass der Schöpfer selbst sich in irgendeiner Weise offenbart oder etwas von sich weitergibt, damit die Geschöpfe überhaupt erkennen, wer er ist und was sein Wille ist? Soweit Geschöpfe überhaupt vielleicht versuchen, danach zu fragen, ob es einen Schöpfer gibt. Nun gibt es, wie wir wissen, sehr viele Theorien, wie die Welt entstanden sein könnte, mit oder ohne einen Gott oder mit oder ohne Götter. Aber ich glaube, es wird jeder doch übereinstimmen zu sagen, diese Welt, in der wir uns befinden, ist nicht nur eine subjektive Empfindung, sondern da gibt es Realitäten, da gibt es Wirklichkeiten, mit denen wir umzugehen haben. Wir können nicht nur davon ausgehen und wir können es auch nicht leben, dass diese Welt einfach nur eine subjektive Empfindung ist. Das ist nichts, was wir leben können. Und von daher ist es ganz gut, wenn wir auf dieser Basis, dass diese Welt also eine Realität ist und nicht nur eine subjektive Empfindung, uns überlegen, was sagen eigentlich verschiedene Religionen über diese Welt aus. Es ist klar, dass an so einem Abend in einer Einführung über dieses Thema ein Gott oder viele Götter oder gar kein Gott, dass man das jetzt nicht sehr umfassend verhandeln kann, aber man kann trotzdem ja einige Stichworte wählen, um zu zeigen, dass es große Differenzen gibt und wo diese Differenzen drin liegen. Ich möchte den ersten Differenzpunkt nennen. Und zwar gibt es einige, die in der Überlieferung sagen, das höchste Wesen der Welt ist der Mensch. Der Mensch ist das höchste Wesen. Und deshalb ist der Mensch auch in der Lage, sich selber die Maßstäbe für sein Handeln auszudenken oder sich selber zu einigen, nach welchen Maßstäben er sein Leben führen will. Und dann gibt es andere, das wäre etwa die jüdische oder christliche Überlieferung, die sagt, der Mensch ist nicht das höchste Wesen, sondern Gott ist das höchste Wesen und Gott hat den Menschen nach seinem Bild geschaffen. Dieser Unterschied ist ein sehr fundamentaler Unterschied. Ob man nun glaubt, der Mensch ist das höchste Wesen oder ob man glaubt, Gott ist das höchste Wesen, hat den Menschen nach seinem Bilde geschaffen. Ich glaube nicht, dass man das einfach als eine jeweils subjektive Empfindung abtun kann, sondern es ist wohl nur eines von beidem möglich. Entweder ist der Mensch das höchste Wesen, der sich nicht selber geschaffen hat, sondern eben aufgrund von einer ganzen Reihe von Zufällen in diese Welt gekommen ist, aufgrund von Naturgesetzen, die auch per Zufall in diese Welt gekommen sind, oder aber der Mensch eine Schöpfung Gottes. Es gibt, und darauf wurde ja auch eben hingewiesen, eine ganze Reihe von verschiedenen Auffassungen über Gott. Und viele denken, Toleranz besteht darin, dass man alle diese Auffassungen, die es über Gott oder die Götter oder Gottheiten gibt, einfach stehen lässt. Ist es nicht das Toleranteste und das Beste, dass man einfach die Auffassungen, die es über Gott gibt, in ganz verschiedenen Teilen der Welt oder vielleicht auch in verschiedenen Teilen der Geschichte, einfach stehen lässt? Nun ist es ja so, dass Auffassungen der Religion tatsächlich gegensätzlich sind. Und wenn wir diese Auffassung der Religion, ein Beispiel hatte ich genannt, Gott ja oder nein, einfach nebeneinander stehen lassen wollen, dann verwickeln wir uns doch in einige Widersprüche, weil wir sehen, es gibt eigentlich nur die eine Möglichkeit. Entweder gibt es einen Gott oder es gibt keinen Gott oder es gibt viele Götter. Man kann nicht sagen, auch schon bei oberflächlichster Beschäftigung mit den verschiedenen Religionen, dass alle Religionen gleich sind. Wer das tut, der ist ausgesprochen intolerant zu nahezu jeder Religion. Weil das würden die Religionen von sich aus nicht behaupten, dass sie gleich sind mit den anderen. Also sehen wir uns den jüdischen Glauben an, der würde als Zentralpunkt nennen, den Glauben an Gott. Es gibt nur einen Gott, der die Welt, Himmel und Erde geschaffen hat. Und es ist nicht so wie im Hinduismus, dass es hunderte oder tausend oder Millionen Götter gibt. Wenn man also ganz tolerant zu einem Juden sagen würde, ihr glaubt doch alles an dasselbe, der Hindu ist wie der Jude, das würde der Jude sicher als eine höchst intolerante Aussage ansehen. Viele denken ja, der Hinduismus sei, gerade weil er an diese vielen Götter glaubt, oder auch das Zitat, was eben von Gandhi vorgelesen wurde, sei eine besonders tolerante Religion. Gandhi hat ja gesagt, ich kann nicht sagen, dass unsere Religion wahr ist, und keine Religion kann das über sich selber sagen, dass sie wahr ist. Das klingt für viele ausgesprochen tolerant, weil man sagt, er urteilt ja nicht über andere. Er sagt einfach, ich weiß es nicht, und es kann auch gar keiner wissen. In Wirklichkeit steckt natürlich hinter dieser Aussage eine sehr starke Form von Intoleranz. Weil die Aussage heißt ja, es gibt keine Möglichkeit der Gotteserkenntnis. Während die jüdische oder christliche Überlieferung sagt, es gibt eine Möglichkeit der Gotteserkenntnis. Gott hat sich selber bekannt gemacht, man kann ihn erkennen und erfahren. Und da sagt der Hinduismus, das ist nicht möglich. Diese Aussage des Hinduismus ist in Bezug auf den jüdischen oder auch christlichen Glauben extrem intolerant. Man muss sogar so sagen, der Hinduismus ist eigentlich nur tolerant auf hinduistische Vorstellungen, nämlich auf Vorstellungen, die alles gelten lassen. Aber nicht auf Vorstellungen, die sagen, es gibt eine ganz bestimmte Wahrheit oder es gibt eine ganz bestimmte Form, Gott zu erkennen. Das heißt, das Dogma des Hinduismus besteht darin, eine Gotteserkenntnis ist nicht möglich. Das hat übrigens der Hinduismus gemein mit unserer postmodernen oder pluralistischen Gesellschaft. Da sagt man ja auch eigentlich sehr positiv, dass sie sagen, es gibt nicht nur eine Wahrheit, sondern viele Wahrheiten. In Wirklichkeit ist das auch eigentlich nur eine Toleranz gegenüber allen anderen postmodernen oder pluralistischen Anschauungen, die sagen, es gibt eben viele Wahrheiten und nicht nur eine Wahrheit. Sollte jemand kommen und sagen, es gibt nur eine Wahrheit, dann hört die Toleranz des Pluralismus eigentlich auf. Dagegen ist der Pluralismus nicht mehr tolerant, sondern sagt, nein, das gibt es nicht. Es gibt also im Hinduismus das Dogma von der Unerkennbarkeit Gottes. Es werden also Aussagen gemacht über die anderen Religionen, indem man sagt, diese anderen Religionen können gar nicht recht haben. Und das ist, würden wir doch sagen, eine Aussage mit einer gewissen Dogmatik und auch einer gewissen Intoleranz. Also der Satz, der Kern der Religionen ist doch eigentlich gleich, ist etwas, was, wenn man die Religionen sich ansieht, nicht stimmt. Die meisten, die nämlich sagen, der Kern der Religion ist gleich, gehen von der Moral aus. Die sagen, die Religionen sagen ja alle, nicht töten, nicht stehlen, kein Ehebruch, also ein bisschen positiv bürgerlich leben, auch vielleicht die Alten oder die Eltern unterstützen. Das ist eigentlich der Kern aller Religionen. Darin sind sie sich gleich. Dem würden die Juden aufs Heftigste widersprechen, würden sagen, der Kern unserer Religion ist, dass es einen Gott gibt. Dass dieser Gott allein der ist, der die Himmel und Erde geschaffen hat. Unser Denken von Toleranz und vom Kern aller Religion ist natürlich sehr stark von Lessing, von der Ringparabel in seinem Stück Nathan der Weise beeinflusst. Die Geschichte ist ja bekannt, wird ja auch in der Schule immer schön traktiert. Da geht es darum, dass eben ein Ring, ein echter Ring vererbt wird und irgendwie hat dann ein Vater mal, der drei Söhne hatte, eben drei Ringe vererbt und jetzt konnte man leider, weil die alle so gleich aussahen, nicht mehr sagen, was ist nun der echte Ring. Alle drei tragen ihren Ring, denken, er sei echt, aber man kann es nicht mehr feststellen. Und die Schlussfolgerung des Stückes heißt ja, es ist auch eigentlich gar nicht interessant, welcher Ring echt ist. Weil das Entscheidende, das wird auch auf Religion übertragen, bei jeder Religion besteht ja darin, dass man, der Kern der Religion, dass man in der Liebe tätig ist. Und das kann man, ehrlich gesagt, auch ob man einen echten oder einen falschen Ring trägt. Das ist nicht der entscheidende Punkt. Und diese Vorstellung von Lessing hat durch den Schulunterricht bei sehr vielen Leuten dazu beigetragen, zu sagen, so ist das mit den Religionen. Letztlich ist es egal, ob dieser Ring echt ist, also Juden, Christen, Islam, ist eigentlich uninteressant. Hauptsache, man ist in der Liebe tätig. Das ist ja der Kern aller Religionen. Wie gesagt, dass es mit dem Kern der Religion nicht so stimmt, ist ein eigenes Problem. Aber das Hauptproblem bei Lessing besteht in der Auswahl seines Bildes. Bilder haben ja alle eine Suggestivkraft. Er hat das Bild des Ringes gewählt und es leuchtet jedem ein, dass wenn man einen Ring trägt, sei denn, er hat wirklich unmittelbare Zauberkraft, damit man was verändern kann, das muss man aber nicht bei tätiger Liebe, da ist man ja nur selber gefordert, dann leuchtet das ein, dass eigentlich egal ist. Hätte Lessing ein anderes Bild gewählt, statt einem Ring zum Beispiel einem Kletterseil, da sehe die Sache schon ganz anders aus. Hätte er also zum Beispiel gesagt, es gibt einen Vater, der hat drei Seile für Kletterer. Eines davon ist echt und zwei sind falsch. Und die hat er jetzt vererbt. Da würde keiner sagen, ist völlig egal, was von den drei Seilen das echte ist. Hauptsache, wir haben überhaupt ein Seil. Sondern man würde sich sagen, es ist überhaupt nicht möglich, dass man mit dem falschen, mit einem der beiden falschen Seile eine Klettertour unternimmt und sein Leben an so ein Seil hängt. Es könnte ja reißen. Sondern in dem Moment, wo es um was geht, wissen wir, dass auch darauf ankommt, welches Seil nun das echte ist. Und es ist nur eines von den dreien echt. Die anderen beiden sind so fadenscheinig, dass sie reißen würden. Die Frage ist, welches Bild ist angemessen bei der Frage der Gottesbegegnung? Das Bild vom Ring, das Lessing gewählt hat, oder das Bild von einem Kletterseil? Das Bild vom Ring macht deutlich, es ist uninteressant, welchen Ring man trägt. Das Bild vom Kletterseil macht deutlich, es hängt alles davon ab, dass man weiß, welches dieser Seile, die so ähnlich aussehen, ist nun das echte. Wenn wir uns das Alte Testament ansehen, da ist die Antwort auf diese Frage übrigens ganz einfach. Interessanterweise ist dieses Bild, was ich hier gebraucht habe, mit dem Kletterseil, ein Bild, was im Alten Testament vorkommt. Da gibt es eine Stelle beim Propheten Jesaja, die wird manchmal sehr knapp übersetzt, glaube ich bei Luther, die heißt, glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Das ist eine schöne, einprägsame Übersetzung. Aber es gibt auch eine etwas ausführliche Übersetzung, die dem Urtext etwas näher kommen soll. Und diese ausführliche Übersetzung heißt, da sagt Gott, wenn ihr euch an mir nicht festmacht, werdet ihr keinen Bestand haben. Wenn ihr euch an mir nicht sichert, nicht festmacht, werdet ihr keinen Bestand haben. Der Gedanke dahinter ist, darüber haben wir auch in einem der Abende schon mal gesprochen, dass wir als geschaffene Wesen darauf angewiesen sind, dass unser Leben Bestand gewinnt. Das ist das, was wir suchen, dass wir Bestand gewinnen, dass wir aus der Vergänglichkeit, in der wir uns befinden, herauskommen. Und das Angebot der Bibel heißt, dass wir nur dann, wenn wir uns mit dem Gott verbinden, der das Leben ist, der das Leben geschaffen hat und der beständig ist, nur wenn wir uns mit ihm, dem Ursprung des Lebens, verbinden, werden wir auch Bestand haben. Deshalb kommt alles darauf an, dass wir uns an ihn anhängen. Gestern Abend hatten wir ja gesagt, Glauben heißt im Deutschen feste, enge, personale Beziehung oder im Lateinischen das Herz geben. Hier erfahren wir etwas über die hebräische Bedeutung des Glaubens, nämlich sich festmachen, wie ein Bergsteiger sich festmacht oder sich sichert. Für das Alte Testament wäre also in der Frage der Begegnung mit Gott das Bild des Kletterseils ein viel angemesseneres Bild als das Bild eines Ringes, das keine Auswirkung hat. Also bei diesem Bild von Lessing, wie gesagt, alle Bilder haben eine Suggestivkraft, hängt eigentlich alles davon ab, dass jeder einsieht, Ringe sind völlig uninteressant. Aber möglicherweise hat Lessing jedenfalls in Bezug auf Gott ein falsches Bild gewählt. Ich möchte ein anderes Beispiel geben, ich möchte einfach so ein paar Punkte nennen oder wichtige Punkte, wo Unterschiede sind, etwa zwischen dem christlichen Glauben oder anderen Glauben oder jüdischen Glauben und einem anderen Glauben. Man kann natürlich sagen, es gibt im Wesentlichen zwei Blöcke. Das eine wäre der Glauben Judentum, Christentum, Islam und auf der anderen Seite Buddhismus und Hinduismus. Und wer sich nur ganz oberflächlich mit diesen beiden Blöcken beschäftigt, weiß, es gibt keine entscheidende Verbindung. Man kann nicht sagen, dass es beides war. Wer das glaubt, der hat sich noch nicht ernsthaft mit diesen beiden Dingen beschäftigt. Ich möchte ein anderes Beispiel nehmen, was für den christlichen Glauben sehr grundlegend ist und was uns auch hilft, etwas tiefer in den christlichen Glauben einzudringen. Und zwar das Beispiel oder das Bild vom Weg. Der Weg ist etwas, was im Buddhismus vorkommt. Da, wenn man sich daran erinnert, ist ja da der Punkt 1, dass alles, also die vier Wahrheiten Buddhas heißen ja, alles Leben ist Leiden. Da kann man sagen, da ist was dran, aber vielleicht ist es auch ein bisschen übertrieben, das so zu formulieren, weil das Leben ja nicht nur Leiden ist, sondern eben auch sehr viel Schönheit enthält. Musik oder Freundschaft oder Liebe. Leben ist nicht nur Leiden, enthält auch was anderes. Aber lassen wir die Frage mal auf sich beruhen. Buddha sagt, Leben ist Leiden, das Leiden kommt aus der Gier des Menschen. Deshalb geht es darum, dass er die Gier überwindet. Und dafür gibt es einen achtfachen Pfad, einen Weg, da herauszukommen. Der Begriff des Weges ist auch ein christlicher Begriff. Die Christen wurden genannt, kann man in der Apostelgeschichte lesen, die des Weges sind. Und es ist eine sehr starke Selbstaussage von Jesus Christus, der sagt, ich bin der Weg. Also nicht, ich zeige euch einen Weg, diesen Weg, sondern der sogar selber sich als den Weg bezeichnet. Wenn man über das Bild des Weges nachdenkt, dann gibt es da ja eigentlich immer zwei Fragen. Nämlich die eine Frage ist die, wie kommt man rauf? Und die andere Frage ist, wie kommt man wieder runter? Also was steht am Anfang des Weges, wie kommt man auf einen Weg heraus und was steht am Ende eines Weges? Und viele denken sich das bei den Religionen so, dass sie sagen, am Anfang gibt es also irgendeine Erfahrung oder einen Ritus, wie man auf den Weg kommt. Und dann geht es darum, dass man auf dem Weg immer schön anständig ist, also nicht morden, nicht lügen, nicht stehlen und nicht ehebrechen. Und dann kommt es am Schluss, gibt es so ein Gericht, da geht es dann durch die letzte Tür und dann wird entschieden, ob man also jetzt den Weg bestanden hat. Und ob man jetzt, sei es in den Himmel oder ins Nirvana, eingehen kann. In die eher materielle Welt oder in die eher immaterielle Welt. Auch das ist übrigens ein ganz konkreter Gegensatz. Der christliche Glaube geht davon aus, dass Gott die Welt gut geschaffen hat. Die Materie ist gut. Nur der Mensch hat sich von Gott abgewandt. Daher kam die Sünde in der Welt. Aber es wird eine Auferstehung, eine leibliche Auferstehung der Toten geben. Weil Gott hat nichts gegen die Materie, hat sie geschaffen. Und nicht ein Nirvana im Immateriellen. Nun denken manche also diese Weggedanken, das ist also wie bei der Universität. Es gibt, wenn man Pech hat oder auch Glück, eine Aufnahmeprüfung und kommt man auf den Weg und dann muss man sehen, dass man also auf dem Weg immer gute Noten herbeibringt und sich gut vorbereitet, damit man die letzte Prüfung besteht, damit man durch die letzte Tür, durch das Examen hindurchkommt. Und da hilft einem im Regelfall keiner. Selbst die wohlwollendsten Professoren können nicht verhindern, dass, falls man wirklich wenig weiß, es einfach nicht zu schaffen ist. Es hängt doch bei allem Wohlwollen auch viel an einem selbst. Und sehr viele Menschen haben den Eindruck, dass Religion, auch der christliche Glaube, genauso funktioniert. Also beim christlichen Glauben wäre das so, dass man denkt, die Taufe, das ist praktisch der Start. Durch die Taufe bin ich auf den Weg gekommen. Und jetzt muss ich sehen, dass ich durch meine Leistung, durch meine Anstrengung auf dem Weg bleibe, dass ich also nicht unangenehm auffalle. Am besten ist natürlich, ich falle angenehm auf. Und dann, wenn ich am Schluss durch die Tür hindurchgehe oder an der Tür angekommen bin, dann muss ich halt hoffen, dass Gott mich annimmt, dass ich also durch die Tür komme und den Himmel erfasse. So denken wohl viele, ging es wohl zu im religiösen Leben. Man hat einen Weg vor sich, den man gehen muss. Einen Weg, auf dem man sich anstrengen muss und auch einen Weg, der einen am Schluss belohnt, wenn man Glück hat. Wenn man Pech hat, leider nicht, das stellt man erst ganz am Schluss fest. Das ist eine gewisse Problematik, man muss also durchhalten. Nun ist es ja so, dass tatsächlich die Religionen alle uns sagen, dass wir nach bestimmten moralischen Gesetzen zu leben haben. Also nicht so, dass in die Religion, vielleicht gibt es neue Religionen auch, gibt schon manchmal so kuriose Leute, die sagen, Hauptsache du machst, was du willst und dir geht es gut, aber das sind noch nicht tragende Weltreligionen. Also wenn wir von tragenden Weltreligionen ausgehen, ist eher so, dass sie sagen, so wie du bist, kannst du nicht bleiben, sondern es gibt bestimmte moralische Standards und die musst du auch erfüllen, ob es achtfache Wege oder Pfade sind oder einfach nur Gebote oder anderes. Meistens sagen die Religionen einem, du kannst nicht so bleiben, wie du bist, so wirst du es nicht schaffen, sondern du musst dich ändern. Das ist etwas, was Religionen durchaus gemeinsam haben. Und das ist auch das, was zum Beispiel jetzt der christliche Glaube nicht anders hat als andere Glaube. Und das ist nicht das primär Christliche, die Frage der Moral. Das primär Christliche ist eben das Bezogensein auf Jesus Christus. Also du musst eben nach bestimmten Gesetzen, nach bestimmten Regeln, nach einer bestimmten Moral leben. Das Problem ist, dass wir feststellen, wenn wir das tun, dass uns das nicht gelingt. Tucholsky hat in einem englischen Satz das Elend der Menschheit so zusammengefasst: We ought to, but we don't. Das ist eigentlich das ganze Elend der Menschheit. We ought to, wir sollten, aber wir machen es nicht. Unser Problem ist eigentlich nicht so sehr, dass wir nicht wüssten, wie wir es zu machen hätten, sondern wir tun es nicht. Deshalb sagt ja auch Neil Postman, der Computer beantwortet Fragen aus dem letzten Jahrhundert. Er hilft uns also, dass wir immer mehr Wissen haben. Aber das war das Problem des letzten Jahrhunderts. Wie kommt man zu mehr Wissen? Die Frage ist, wie kommt unser Wissen zu einem Handeln, was wir selbst als sinnvoll erachten? Und da wissen wir inzwischen, dass immer mehr Wissen uns auch nicht nützt. Das heißt, es gibt noch eine interessante Frage im Zusammenhang mit den verschiedenen Religionen, nämlich die Frage, was macht man eigentlich, wenn man Fehler macht, wenn man das Ziel nicht erreicht, wenn man also schuldig wird, wenn man also auf dem Wege feststellt, man kann diese ganzen Vorschriften nicht halten. Man hat sie nicht gehalten. Nicht nur eine Frage, dass man es nicht kann, sondern man macht auch die Erfahrung, man ist eben nicht so, wie man eigentlich sein sollte. Wie geht man damit um? Und hier kommt etwas in der Frage des Umgangs mit der eigenen Schuld, was man sagen kann, was ein einzigartiges Angebot aus dem christlichen Glauben ist. Man wird ja überhaupt gut tun, wenn man sich mit Religionen beschäftigt, dass man bei allen Religionen, dass man die Originalbücher liest der Religionen und sich überlegt, was sind die Selbstaussagen? Was sagen die Religionen selbst aus über Wahrheit? Was sagen sie aus über den Weg? Was sagen sie aus über Vollendung und Erlösung? Wie kommt man dahin? Was ist das Ziel? Dass man also nach den Selbstaussagen fragt. Nun ist es ganz interessant, dass in der Frage der Selbstaussage von Jesus zur Frage der Schuld ein Angebot gemacht wird. Und da komme ich wieder zurück auf das Bild des Weges, weil hier eine wirkliche Unterscheidung ist zu Bildern des Weges in anderen Religionen. Und zwar das Interessante bei Jesus Christus ist, dass er eine Vergebung der Schuld anbietet, und zwar am Anfang des Weges. Dass also nicht gesagt wird, gut, es gibt einen Ritus, Taufe oder was anderes, da kommst du auf den Weg und dann wollen wir doch mal sehen, wie du so auf dem Wege vorankommst. Und am Ende werden wir das dann schon mit mehr oder weniger Berücksichtigung von mildernden Umständen bewerten. Sondern das interessante Angebot, was wir im Neuen Testament erkennen von Jesus Christus, lautet, dass der Mensch, der sich auf den Weg begibt, der Christ wird, dass am Anfang des Weges die Vergebung ihm zugesprochen wird. Nicht am Ende, sondern am Anfang. Es wird dem Mensch ermöglicht, dass er Vergebung seiner Schuld erfährt, der Vergangenheit oder auch immer wieder neu, und dass er von Gott angenommen ist. Und deshalb gibt es diese zentrale Aussage im Neuen Testament, dass er Frieden mit Gott hat. Jesus sagt einmal, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Nicht er wird es einmal bekommen, sondern er hat es. Wobei das ewige Leben etwas ist, was eine Qualität darstellt, die auch nicht durch den Tod beendet ist. Jesus sagt von sich selber nicht, dass er uns einen Weg zeigt, sondern sagt, dass er der Weg ist. Und das ist eine durchaus einzigartige Selbstaussage. Und er sagt auch nicht, am Ende wird sich herausstellen, ob du angenommen bist, sondern sagt, du wirst am Anfang angenommen. Wenn du mich annimmst, wirst du auch von Gott angenommen sein. Nicht durch deinen Verdienst, nicht durch deine Leistung, dass du auf dem Weg so gut gewesen bist, wirst du angenommen, sondern ganz von Anfang an. Gott nimmt dich an, so wie du bist, wenn du dich ihm zuwendest. Das heißt nicht, dass man so bleibt, wie man ist. Da wird sich einiges sicherlich verändern. Aber man kann zu Gott so kommen, wie man ist. Man wird angenommen am Anfang. Das mag manchem befremdlich erscheinen, weil er sagt, wie kann Gott sowas machen? Ist das wirklich so? Ist es nicht so, dass Gott doch am Schluss vielleicht alles nochmal irgendwie anders bewertet? Das ist das Angebot. Das Angebot Gottes in Jesus Christus. Annahme am Anfang. Es gibt dazu auch ein biblisches Bild, was wir in unserem menschlichen Leben auch haben, nämlich das Bild der Ehe. In der Ehe ist es ja auch nicht so, dass die Ehepartner oder der Mann sagt zur Frau, also wir wollten mal so 10, 20, 30 Jahre miteinander leben und je nachdem, wie du dich so aufhörst, dann kann ich dich auch mal annehmen. Diese Ehe wird wahrscheinlich, muss etwas kritisch bewertet werden, sondern an sich in der Ehe genauso, dass die beiden deshalb heiraten, weil sie sich am Anfang annehmen. Nicht, weil sie sagen, wir müssen erstmal ein paar Jahre und Jahrzehnte zusammen leben, dann wird es schon rausstellen, ob wir irgendwie miteinander umgehen können. Ich kann dich leider, da ich dich nicht so kenne und nicht weiß, was du alles noch machen wirst, jetzt nicht so annehmen. sondern die Ehe geht davon aus, dass zwei zusammen sind, die von Anfang an sich annehmen. Und das ist das Bild auch für das Verhältnis von Gott zu den Menschen, so wie es gebraucht wird im Alten und auch im Neuen Testament. Sozusagen die stärkste Beziehung der Menschen untereinander, die Beziehung zwischen Mann und Frau wird als Bild genommen, als Abbild genommen, wie auch das Verhältnis Gottes zu Menschen ist. Und da steht die Annahme am Anfang. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Die Annahme steht am Anfang und nicht am Schluss. Das ist das Angebot Gottes. Das ist etwas Einzigartiges in Jesus Christus. Das ist etwas, was er anbietet. Wenn wir uns mit den Religionen beschäftigen, dann stehen wir vor der Frage, was ist sozusagen das Angebot und was ist das, was ich möchte? Wir stehen auch vor der Frage, gibt es einen realen Grund, diesem Angebot jeweils zu vertrauen? Oder werden hier Dinge versprochen, die gar nicht zu erfüllen sind? Deshalb müssen wir noch einmal ganz kurz auf das zurückkommen, wie Jesus Christus seinen eigenen Weg legitimiert, wie er sozusagen den Anspruch, den er gestellt hat, dass er der Weg ist oder die Wahrheit, wie das legitimiert wird. Die Legitimation im Neuen Testament besteht darin, dass Gott diesen Jesus dadurch legitimiert hat, dass er ihn von den Toten auferweckt hat. Christus ist nicht im Tode geblieben, deshalb feiern die Christen Ostern oder auch den Sonntag. Das ist ein Ereignis in der Geschichte, wo es eben die Frage gibt, wahr oder nicht wahr. Das ist keine Frage einer subjektiven Empfindung, sondern es hat stattgefunden oder es hat nicht stattgefunden. Ein Ereignis innerhalb der Geschichte. Und Christen sind davon fest überzeugt, dass Gott in der Geschichte gehandelt hat und vertrauen darauf und gehen daraufhin ihren Weg. Wir haben gestern Abend davon gesprochen, wie kann man so etwas herausfinden. Das eine ist das, was vor Jahrtausenden stattgefunden hat, etwas, was in der Geschichte geschehen ist. Aber es ist ja auch wichtig, dass ich das in eine Beziehung setze zu meinem eigenen Leben. Also wie kann ich herausfinden, ob das, was dort gesagt wird, wirklich wahr ist? Ich möchte nochmal mit dieses Bild gebrauchen, was ich gestern gebraucht habe. So wie wir wissen, dass es in der Liebe kein Leben aus der Distanz gibt, dass es keine Freundschaft aus der Distanz gibt, so ist es auch bei Gott. Es gibt keine Begegnung mit Gott aus der Distanz. Das heißt nicht, dass wir praktisch einfach unseren Verstand abgeben sollten und blindlings vertrauen, sondern es ist schon ganz gut, dass man sich mit Texten, mit Fragen, mit Argumenten beschäftigt. Aber wenn wir wirklich etwas über Gott herausfinden wollen, dann geht das nur, indem wir einen Weg gehen, indem wir ein Vertrauen investieren und einsetzen und dann feststellen, ob es wirklich stimmt, dass Jesus Christus lebt und ob es wirklich stimmt, dass wir dieses Angebot annehmen können, dass wir bei Gott angenommen sind, dass es eine Vergebung auch gibt für unser Leben und ein neues Leben und dass das am Anfang steht, dass es nichts ist, was erst am Ende kommt. Für die ersten Christen damals war die Auferstehung diese Bestätigung von Gott, dass Gott den Anspruch Jesu, dass er Vergebung geben kann, dass Gott diesen Anspruch bestätigt. Gott ist nicht ferne von einem jeden von uns, sondern er ist ganz nah. Er ist nur ein Gebet entfernt. Und das könnte ja auch eine der Folgerungen sein aus diesen Tagen oder aus dem heutigen Abend, dass wir entweder das Neue Testament lesen, dass wir uns also beschäftigen mit dem, was über Jesus Christus dort gesagt wird, dass wir da versuchen herauszufinden, was ist nun das Einzigartige an Jesus, was er von sich selber sagt oder was andere über ihn schreiben, dass wir also unsere Informationen aus erster Hand nehmen. Oder dass wir mit anderen Christen über ihre Erfahrungen mit Jesus Christus sprechen. Aber wir kommen nicht umhin, wenn wir Gott wirklich kennenlernen wollen und wenn wir wirklich die Wahrheit über Jesus herausfinden wollen, dass wir unsere eigene Distanz auch aufgeben, einen Vertrauensvorschuss geben und einen Weg mit ihm geben. Es gibt keinen Beweis von Liebe, aber es gibt Hinweise dafür. Und das Neue Testament kann man auch so auffassen als ein Buch über die Liebe Gottes zu den Menschen. Gott, der von Tod und Sterben eigentlich nicht bedrängt sein müsste, denn er ist das Leben, wird Mensch und kommt in diese Struktur des Todes und des Sterbens hinein. Er litt, er lebte wie wir, wird Mensch wie wir. Darüber handelt das Neue Testament als ein Zeichen der Liebe Gottes zu uns. Es gibt keinen Beweis für Liebe, aber es gibt Hinweise. Wenn man sich mit Jesus Christus beschäftigt, kann man sich die Frage stellen, wenn einer sagt, ich bin die Wahrheit oder ich bin der Weg, war der Mann verrückt? Das ist sicherlich eine Möglichkeit, Wenn man aber jetzt das Neue Testament liest, ich habe noch keinen gefunden von Nietzsche, angefangen oder aufgehört bis zu einem anderen, der das je behauptet hätte. Es hat eigentlich noch keiner behauptet, dass Jesus verrückt war. Aber die Aufforderungen, die Selbstaussagen, die er gemacht hat, die waren eigentlich eines Verrückten würdig. Solche Aussagen hat Buddha nicht gemacht. War Jesus Christus verrückt? Wenn wir das Neue Testament lesen, dann erfahren wir ja etwas von dem, wie Jesus Christus gewirkt hat, denn es sind ja Reden und Worte von ihm überliefert. Und das Stärkste, was für die damalige Zeit schon der stärkste Punkt war im Zusammenhang mit der Frage, ob er Gott ist, war tatsächlich die Frage der Sündenvergebung. Und deshalb habe ich diesen Punkt auch hier so ausführlich erwähnt, dass die Sündenvergebung das zentrale Angebot Gottes in Jesus Christus ist. Und zwar muss man sich das mal vorstellen, was das für die damalige Zeit bedeutet hat. Da ist Jesus Christus und sagt zu einem Menschen, den er noch nie getroffen hat, deine Sünden sind dir vergeben. Da würden wir sagen, wie kommt Jesus dazu, so etwas zu tun? Also wir würden sagen, Karl tritt Fritz auf den Fuß und jetzt sagt Peter zu Karl, deine Sünden sind dir vergeben. Was denken wir da über Peter? Dass er verrückt ist? Mindestens. Das geht ihm doch gar nichts an. Sünden vergeben kann nur der, der von der Sünde betroffen ist. Also wenn an mir sich einer vergeht, mir Geld stiehlt oder sonst etwas tut, dann kann ich ihm vergeben, wenn ich möchte. Aber es kann doch nicht ein anderer kommen und kann jemandem etwas vergeben, was er mir angetan hat. Und das war das Interessante bei Jesus, die Sündenvergebung, dass er Sünden vergeben hat. Und das haben die Leute damals als Gotteslästerung aufgefasst, weil sie gesagt haben, wer Sünden vergibt, der stellt sich Gott gleich. Der sagt, ich bin eigentlich der, der am meisten von der Sünde und von der Schuld Betroffene. Deshalb ist die Frage der Sündenvergebung eine zentrale Frage, auch ein ganz zentraler Ausweis der Aussage von Jesus Christus, wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich sieht, der sieht Gott. Es lohnt sich, sich mit den Selbstaussagen zu beschäftigen, jeder Religion, aber es lohnt sich auch ganz besonders, sich mit den Selbstaussagen von Jesus zu beschäftigen. Es gibt kein Leben aus der Distanz. Machen Sie ein eigenes Bild, vielleicht war diese Woche, die Vorträge, die Sie hier gehört haben, abends oder tagsüber, eine Hilfe dazu, dass Sie sagen, ich möchte es gerne selber herausfinden. Damit sind wir am Ende dieser Woche. Ich bin jeweils am Ende von dem, was ich sagen kann. Und vielleicht geht da für den einen oder anderen jetzt auch etwas los, sei es in Gesprächen mit anderen oder auch bei der eigenen Lektüre des Neuen Testaments. So viel von dem, was ich Ihnen in diesen Tagen sagen wollte.